Wir werden gesungen. Mein Richter und mein Anwalt, gekreuzigt unter Leid. Warum hat Gott so einen krassen Weg gewählt, dass er seinen Sohn auf die Welt geschickt hat, dass er gekreuzigt wird? Warum ist es so eine fiese, blutige Angelegenheit? Der Grund ist, die Bibel ist dort offen und ehrlich mit uns. Ohne Gott leben wir in der Finsternis. Und die Bibel ist nicht einfach nur ehrlich mit uns, sondern eigentlich ist es einfach das, was wir doch auch erleben, oder? Die Finsternis. Jetzt gerade Krieg in der Ukraine. Die ganzen Zukunftsfragen, die einen bewegen. Klar, auch die Klimakrise und so, aber also, das fängt doch schon bei einem selber an, oder? Diese Sorgen, was passiert mit meinem Leben? Dazu noch meine Schuld vor Gott, meine Sünde, da wo ich manchmal merke, so, boah, ich wäre gern dieser gute Mensch vor Gott, aber ich bin's nicht. Ich bin schuldig vor Gott. Ich kann nicht so gerecht sein, wie er es eigentlich verlangt. Wir leben in der Finsternis ohne Gott. Und deswegen hat Gott diesen drastischen Weg gewählt, diesen krassen Weg mit dem Kreuz. Weil er uns liebt und daraus erretten will. Und die Bibel sagt in Jesaja 9, Vers 2, das Land, das in der Finsternis lebt, hat ein großes Licht gesehen. Im Land der Todesschatten ist ein helles Licht erleuchtet. Jesus sagt dann, könnt ihr lesen in Johannes 8, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Jesus Christus ist derjenige, der in unsere Finsternis reinleuchtet, der diese dunklen Wolken wegnimmt. Und dann, wenn wir durch schwere Zeiten gehen, ist er unser Trost. Aber es ist, wenn wir mit Jesus durch schwere Zeiten gehen, ist es nicht mehr die gleiche Finsternis, nicht mehr die gleiche Finsternis wie ohne Gott, die so drückend uns regiert. Und wir können nicht anders, als einfach nur kaputt gehen unter dieser Dunkelheit. Diese Finsternis regiert nicht mehr, wenn Gottes Licht scheint. Und wir schauen uns heute eine Geschichte an, die Geschichte von Paulus, wie Paulus sich bekehrt hat, wie Paulus Christ geworden ist. Und es ist eine Geschichte, die ich finde, die zeigt so krass Gottes Liebe. Mich hat das echt nochmal sehr ermutigt. Und wenn ihr mitlesen wollt, könnt ihr gerne eure Bibeln aufschlagen. Apostelgeschichte Kapitel 7. Ich lese das aber natürlich auch vor. Ja. Ich bete nochmal. Vater im Himmel, danke, dass wir zu dir kommen dürfen und dass du wirklich das Licht bist, Herr. Ja, keine Finsternis kann dein Licht bezwingen. Ja, und ich möchte dich bitten, dass du in unser Leben sprichst, in unsere Herzen durch dein Wort und uns vor Augen führst, wie du bist, wie du über uns denkst und ja, uns Licht schenkst in unserem Leben, ein Licht auf unserem Weg, ein Licht, was uns ein Ziel gibt, eine Perspektive. Das, was wir brauchen, Herr. Bitte gib es uns auch heute. Amen. Genau, ich lese Apostelgeschichte Kapitel 7, ab Vers 57. Und Apostelgeschichte, das ist die Geschichte nach Jesus. Was ist mit den ersten Christen passiert, nachdem Jesus gekreuzigt ist. Und dann, er ist ja nicht nur gekreuzigt worden und gestorben, er ist auferstanden. Das ist überhaupt unsere Hoffnung, dass er ist ja auferstanden. Und deswegen haben wir ewiges Leben. Habe ich eben vergessen zu sagen. Und hier, das ist jetzt quasi die ganze Story, was passiert danach, so mit den ersten Christen, die erste Gemeinde. Die erste Gemeinde hat es nicht leicht gehabt. Und dieses Kapitel, was wir jetzt nicht lesen, was jetzt vorher war, wo wir einsteigen, da ist ein Mann, der glaubt, ein Mann, der ist voll des Heiligen Geistes und der predigt. Und die Feinde von Christus wollen es nicht hören. Und letztendlich wollen sie ihn töten. Sie steinigen ihn. Und das lese ich mal vor. Das ist jetzt Apostelgeschichte 7, Vers 57. Und dieser Mann heißt Stephanus und er stirbt hier. Und mit seinem Tod fängt hier eigentlich eine neue Geschichte an. Und das ist die Geschichte von Paulus. Vers 57. Die Volksmenge aber schrie mit lauter Stimme. Sie hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf Stephanus los. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Also er starb. Saulus, den wir später Paulus nennen werden, Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Und gottesfürchtige Männer begruben den Stephanus und veranstalteten eine große Trauer um ihn. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündeten das Wort des Evangeliums. Ich lese gleich noch weiter, was passiert hier. Dieser Stephanus wird gesteinigt, getötet nach seiner Predigt. Und hier tritt ein Mann auf die Bildfläche, das ist Saulus. Oder, also wir kennen ihn auch unter Paulus. Und wir lesen hier, wie die Männer, die das alles mit angeguckt haben und mitgemacht haben, wie sie ihre Klamotten wahrscheinlich, damit die nicht dreckig werden, wenn sie da diesen Stephanus töten, zu den Füßen von Saulus hinlegen. Und Saulus ist das nicht nur genug, dass dieser Stephanus stirbt, sondern der hat einen Hals auf die ganze Gemeinde Gottes. Weil er überzeugt ist, das ist falsch. Dieser Christus, Jesus, das ist nicht der wahre Gott. Das ist falsch und die müssen alle sterben. Und deswegen verfolgt er die Gemeinde. Und ihr könnt jetzt, wenn ich gleich nochmal weiterlese, ich lese gleich ab Kapitel 9, Vers 1, könnt ihr mal auf drei Dinge achten. Das eine, ihr könnt darauf achten, wer entscheidet sich hier zuerst für wen? Entscheidet sich erst Gott für Paulus oder entscheidet sich erst Paulus dafür, zu Gott zu gehören? Achtet da einmal drauf. Wer entscheidet sich hier als erstes für den anderen? Dann die zweite Sache, worauf ihr achten könnt, ist, wie erscheint Jesus Paulus? Also wie sieht er aus? Wie kann man ihn wahrnehmen? Kann man ihn hören und so weiter? Achtet da auch mal drauf. Und dann die dritte Sache, wo ihr darauf achten könnt, ist, wie verändert sich das Leben von Paulus oder eben von Saulus? Wie verändert sich das Leben? Wir haben jetzt einmal gelesen, wie sein Leben bisher war. Was verändert sich jetzt? Also die drei Sachen. Wer macht den ersten Schritt, Gott oder Paulus? Wie tritt hier Jesus in Erscheinung? und wie verändert sich Paulus Leben. Okay, ich lese mal weiter. Könnt ihr euch gern gemütlich zurücklehnen. Das ist jetzt eine kleine Geschichte, die hier vorgelesen wird. Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohenpriester und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen. Denn er beabsichtigte, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Und die Anhänger des Weges, damit sind die ersten Gläubigen gemeint, die ersten Christen. Das war so deren Secret, oder gar nicht Secret, das war deren Name, so haben die sich erstmal genannt. Wir sind der Weg, wir sind auf dem Weg. Bist du auf dem Weg mit Jesus? Das ist das, was Gott für dich hat. Einen Weg mit ihm zusammen. Einen Weg, wo er vorangeht und du hinterher.
Das ist der Weg.
Das ist der Weg. Ja. Wenn man dann wieder so gesehen hat. Also er will gerne alle Männer und Frauen ins Gefängnis führen. Als Saulus aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte: Wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach Saulus mit Zittern und Schrecken: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm: Steh auf und geh in die Stadt hinein. So wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm reisten, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Da stand Saulus von der Erde auf, doch obgleich seine Augen geöffnet waren, sah er niemand. Sie leiteten ihn aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage lang nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber in Damaskus ein Jünger namens Ananias. Zu diesem sprach der Herr in einem Gesicht, also in einer Vision: Ananias. Er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Gasse, die man die Gerade nennt. Und frag im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Und er hat in einem Gesicht einen Mann namens Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hand auflegte, damit er wieder sehend werde. Da antwortete Ananias: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er Vollmacht von den obersten Priestern, alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Königen und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Da ging Ananias hin und trat in das Haus, und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst, damit du wieder sehend wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er konnte augenblicklich wieder sehen und stand auf und ließ sich taufen. Und er nahm Speise zu sich und kam zu Kräften. Und Saulus war etliche Tage bei den Jüngern in Damaskus, und sogleich verkündigte er in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Aber alle, die ihn hörten, staunten und sprachen: Ist das nicht der, welcher in Jerusalem die verfolgte, die diesen Namen anrufen, und der dazu hierher gekommen war, um sie gebunden zu den obersten Priestern zu führen? Saulus aber wurde noch mehr gestärkt und beunruhigte die Juden, die in Damaskus wohnten, indem er bewies, dass Jesus der Christus ist. Als aber viele Tage vergangen waren, beschlossen die Juden miteinander, Saulus umzubringen. Doch ihr Anschlag wurde dem Saulus bekannt. Und sie bewachten die Tore Tag und Nacht, um ihn umzubringen. Da nahmen ihn die Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb über die Mauer hinab. Soweit erstmal. Es ist die Story von Paulus. Vielleicht kennt ihr dieses Sprichwort von Saulus zum Paulus. Damit ist genau hier so eine Wendung gemeint. Saulus verändert sich hier. Ich meinte ja, ihr könnt auf drei Dinge achten. Das eine ist, wer macht hier den ersten Schritt? Gott oder Paulus? Wie tritt Jesus hier in Erscheinung? Und wie verändert sich das Leben von Saulus? Ich nenne ihn jetzt immer Paulus, sonst komme ich durcheinander. Das ist übrigens genau der Paulus, der dann so viele Briefe geschrieben hat, die wir eben lesen im Neuen Testament. Also das ist unser großer Bruder im Glauben. Okay, wie habt ihr aufgepasst, wie verändert sich sein Leben? Wo kommt er her und wo steht er jetzt? Wie steht er zu Jesus jetzt? Er ist ein Feind, ne? Er sagt, nein, Jesus, das ist nicht Gott. Er will die Gemeinde ausrotten. Und was passiert, als Jesus ihm erscheint? Er ist überzeugt, doch, das ist der Christus, das ist der wahre König. Das ist der Herr der Herren. Er ist erstmal wie erschlagen. An einer anderen Stelle erzählt er diese Geschichte selber nochmal in Apostelgeschichte 26 und beschreibt dieses Licht, was er da gesehen hat, als heller als die Sonne. Sorry, da nehme ich jetzt schon vorweg, wie sieht er Jesus? Er sieht ein Licht heller als die Sonne. So hell, dass er blind ist und erst wieder sehen kann, als Ananias für ihn betet. Und er hört diese Stimme. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und die Männer, die mit ihm sind, sehen zwar das Licht nicht, aber sie hören auch diese Stimme. Erinnert ihr euch, dass ich gesagt habe, dass Jesus meint, ich bin das Licht der Welt? Paulus hat das hier mit eigenen Augen gesehen. Das Licht der Welt. Heller als die Sonne. Und es hat ihn wie erschlagen. 3 Tage lang nichts gegessen, nichts getrunken. Er hat gebetet. Ich schätze, er musste sein Leben nochmal ganz schön überdenken. Dieser Jesus, von dem ich überzeugt war, dass er falsch ist, begegnet mir. Er konnte nicht mehr leugnen, dass Jesus real. Also er wusste, Jesus ist real. Das ist Gottes Sohn, das ist der Christus. Und er ist überzeugt davon. Und sein Leben verwandelt sich so, dass er jetzt selber zu einem Anhänger von Jesus wird, selber zu einem Jünger. Und vorher war er derjenige, der den Jünger mit getötet hat. Und jetzt ist er selber einer von denen, die getötet werden sollen. So sehr hat sich seine Überzeugung geändert. Erst war er vollkommen dagegen, hat Stephanus mit auf dem Gewissen und andere. Und dann kommt er zur Einsicht und merkt, das ist der wahre König, das Jesus Christus ist das Licht der Welt. Und hier steht so schön, er bewies den Juden, dass Jesus wirklich der Christus ist, dass es derjenige ist, auf den sie warten. Ja, und dann ist er selber bereit, Leiden auf sich zu nehmen. Ein Gejagter zu sein. Das ist die Wandlung, die Paulus durchmacht. wie Jesus erschienen ist, habe ich gesagt, kommen wir vielleicht nochmal zu der ersten Frage. Wer macht hier den ersten Schritt? Gott oder Paulus? Und ich glaube, hier ist eine wichtige Sache. Eine Sache, wo es sich lohnt, einmal kurz innezuhalten und sich wirklich darüber Gedanken zu machen. Wer macht hier den ersten Schritt? Mag es jemand sagen? Es ist so einfach, oder? Sag es trotzdem.
Gott
macht den ersten Schritt, richtig. Und ist das nicht krass? Paulus, ein Feind, Jesus. Jesus fragt ihn, warum verfolgst du mich? Paulus ist ein Feind von Jesus. Aber was macht Jesus? Er macht den ersten Schritt. Er begegnet ihm. Und dann sagt er doch zu Ananias, ich habe ihn auserwählt, als ein Werkzeug. Gott macht den ersten Schritt. Wir können jetzt mal aufschlagen, 1. Timotheus 1, wenn ihr eine Bibel zur Hand habt. So, ich muss ja schon scrollen. Jetzt habe ich zu weit gescrollt. Und dann Vers 15, wenn ich mich nicht irre. Ja, hier spricht Paulus nämlich davon, er sagt in Vers 13, das ist jetzt ein Brief von Paulus, den er später schreibt, und er schreibt in Vers 13, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war, aber mir ist Erbarmen widerfahren. Und dann sagt er in Vers 15, glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmen widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige zum Vorbild für die, die künftig ihn glauben werden zum ewigen Leben. Also vielleicht auch ein bisschen neueres Deutsch übersetzt. Das sagt hier Paulus. Paulus sagt, das ist die unumstößliche Wahrheit. Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten. Warum bin ich mir so sicher? Paulus sagt, weil ich der größte Sünder bin. Und ich wurde gerettet, damit alle sehen, die noch zum Glauben kommen, wie geduldig Gott ist. Und ich finde, also wirklich, das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Das ist so ermutigend, sich Paulus vor Augen zu führen, wie sein Leben war, dass er ein Feind Gottes war. Gott macht aber den ersten Schritt und rettet ihn und liebt ihn. Christus ist für uns gestorben, als wir noch seine Feinde waren. Jesus liebt uns. Und wenn du dir da unsicher bist, dann denk an diese Geschichte von Paulus. Denk daran, dass Paulus ein Feind Gottes war und Jesus hat trotzdem einen Schritt auf ihn zugemacht, ihn gerettet, sodass Paulus nicht widerstehen konnte. Er liebt dich genauso. Und er will dich retten. Und er hat noch mehr für dich. Wieder zurück zur Apostelgeschichte 9. Denn Jesus vergibt hier nicht einfach nur die Schuld von Paulus. Jesus sagt Paulus nicht einfach nur, ich hab dich lieb. Sondern er hat noch mehr. Eine wichtige Sache. In Vers 15 heißt es, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meines Namens vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Da denkt man jetzt erstmal, okay, krass, Gott ist also doch ganz schön rachsüchtig, hat Bock auf Rache und sagt sich, okay, wie du mir, so ich dir. Paulus, du musst jetzt auch ganz schön viel erleiden. Paulus wird später sagen in Philipper 3, dass vor meiner Bekehrung, das, was mir so wichtig war, das halte ich, das ist Dreck. Mein größter Gewinn, das ist Christus. Und ihn zu kennen, die Kraft seiner Auferstehung und ihn kennenzulernen in den Leiden. Diese Leiden, die Paulus erfährt, das ist für Paulus was Wichtiges. Für ihn ist das, ich lerne darin Gott kennen. Paulus fragt hier in Vers 5, wer bist du, Herr? Und dann fragt er in Vers 6, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Zwei wichtige Fragen. Wer bist du, Herr? Was willst du, dass ich tun soll? Hast du Antworten auf diese Frage, diese zwei Fragen? Kennst du Gott? Kennst du Jesus? Wie gesagt, Paulus beschreibt es so, ihn kennenzulernen und die Kraft seiner Auferstehung und ihn kennenzulernen in den Leiden, das ist mein Gewinn, das ist das Größte für mich. Er sagt, mein Leben ist jetzt Christus und Sterben ist für mich ein Gewinn. Warum? Weil dann bin ich bei Gott. Ja, kennst du Jesus? Paulus schreibt auch in Philippa, ich halte mich nicht dafür, dass ich es schon gecheckt habe, alles. Aber eins mache ich, ich strecke mich aus nach dem, was da vorne liegt. Lass uns auch so ein Herz haben wie Paulus. Diesen Jesus, der uns so liebt. Egal, wo wir stehen, egal, wie wir ihm gegenüberstehen, ob wir seine Feinde sind oder nicht, der uns liebt. Ich will ihn kennenlernen. Ich will ihn verstehen, diese Liebe, die er für mich hat. Dieses, ja, wie großartig ist er. Und diese Frage, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wir können uns viel Gedanken darüber machen, was Gott so will, was sein Plan für die Menschheit ist und so weiter. Aber es ist eine mutige Frage, Gott zu fragen, was willst du, dass ich tun soll? Herr, was möchtest du mit meinem Leben? Es ist eine mutige Frage, wenn wir die stellen, aber es ist so eine wichtige Frage, weil Gott kann uns eine Perspektive geben in unserem Leben, eine Ausrichtung, so dass wir nicht einfach nur die ganze Zeit rumdümpeln in unserem Leben, nichts mit unserem Leben anzufangen wissen, denken, was soll ich arbeiten? Es ist doch eh alles scheißegal. Wir sterben doch eh alle. Eigentlich, ich will einfach nur so ein bisschen Geld haben, dass ich irgendwie essen kann und ansonsten will ich, keine Ahnung, Zeit mit meinen Freunden haben, weil alles andere macht keinen Sinn. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Gib mir einen Sinn. Denn nur mit dir macht es irgendwie Sinn. Alles andere ist so ziellos. Und Gott hat einen Plan für Paulus. Und Gott hat einen Plan für uns. Bei Paulus sagt er in Vers 15, dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und wir lesen dann, wie Paulus sich taufen lässt und den Namen Gottes verkündet. Ich kann dir nicht sagen, warum Gott uns nicht auch in so einem hellen Licht erscheint. Manchmal wäre es vielleicht irgendwie einfacher. Ich frage mich das immer mal wieder, warum zeigt sich Gott nicht einfach jedem Menschen? Ich habe da nicht die volle Antwort drauf, aber vielleicht ein paar Gedankenanstöße. Es gab viele Menschen, die Jesus kennengelernt haben, als er auf der Welt war. Ein Beispiel davon ist Judas zum Beispiel. Der hat die ganzen Wunder gesehen von Jesus. Hat ihn nicht davon abgehalten, Jesus zu verraten. Viele der Schriftgelehrten haben gesehen vor ihren eigenen Augen, wie all die Prophezeiungen sich erfüllt haben in Jesus. Haben gesehen, wie Jesus Tote auferweckt hat. Das hat ihre Meinung nicht geändert über Jesus. Ich kann dir nicht sagen, warum Jesus nicht jedem so erscheint wie Paulus. Das ist seine Sache. Aber was ich weiß, ist, dass Jesus dich liebt, so wie Paulus. Und was ich weiß, ist, dass er dich ruft, so wie Paulus. Egal, was hinter dir liegt, egal was jetzt gerade bei dir los ist, er ruft dich. Und er sagt, ich möchte dich benutzen. Ich möchte dir zeigen, wie ich bin. Ich möchte, dass du mich kennenlernst. Und ich habe ein Ziel mit dir an meiner Seite. Lest es gerne nochmal nach, wie Paulus in Philipper 3 darüber spricht. Wir lesen es jetzt nicht mehr gemeinsam. Philipper 3, lest es gerne nochmal zu Hause nach, wie er davon spricht, es ist für mich das Größte, es ist für mich Gewinn, diesen Jesus kennenzulernen, seine Kraft. Ja? Vater im Himmel, ich kann es nicht in Worte fassen und ich kann es nicht mal richtig mit meinen Gedanken greifen, wie groß deine Liebe ist für uns. Ich danke dir, dass du uns gerettet hast, Herr, dass dein Licht scheint in unser Leben, Herr. Ich danke dir, dass wir eine Hoffnung haben, die durchträgt durch alles, die mit dem Tod nicht vorbei ist. Herr, wir wollen mehr von dir, wir wollen dich kennenlernen. So wie du Paulus begegnet bist, Herr, begegne uns. Ja, es muss kein helles Licht sein, aber Herr, dein helles Licht in unserem Herzen, Herr. Dein Geist, Herr, den du auf Paulus ausgegossen hast, Herr, den hast du auch für uns. Danke dafür. Amen. Ja. Nutzt gerne den Abend, den wir haben. Und sucht irgendwie Gebet bei euren Freunden, euren Freundinnen. Kommt auf uns Mitarbeiter zu, wenn es was gibt, ist euch beschäftigt. Wir können beten. Wir haben nicht alle Antworten. Manchmal haben wir irgendwie einen Tipp oder so. Manchmal fällt uns ein Vers ein, aber was wir auf jeden Fall machen können, ist, wir können beten. Und wir haben gelesen, Ananias hat gebetet und Paulus konnte wieder sehen. Also, Jesus hat gebetet. Bestes Beispiel dafür, dass Gebet wichtig ist. Deswegen nutzt gerne den Abend auch dafür. Nutzt auch den Abend, wenn ihr merkt, Jesus ruft euch und ihr habt diese Entscheidung nicht getroffen. Ihr könnt auf dieses Rufen eingehen und könnt beten und sagen, ja Herr, ich glaube, du rufst mich. Ich möchte mein Leben dir geben.